Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant, und an dieser Stelle berichten wir euch wie immer über alles Aktuelle aus der Valorant-Szene, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand seid. Guten Morgen, Johann.
Guten Morgen, in der Tat. Wir nehmen mal einen großen Schluck Kaffee hier, frisch vom Donnerstag berichten wir hier. Wir haben einen neuen Patch, es gibt ein neues Bundle mit einer bekannten Skinline, Reaver 3.0, darüber sprechen wir. Und die Kickoff-Turniere haben überall begonnen. Der internationale E-Sports gerade sehr heiß und interessant, aber natürlich auch vom deutschen E-Sports wird Head Shinsky berichten. Let's go!
Bevor wir zum neuen Patch kommen, wollen wir erstmal so ein kleines Recap machen, denn wir nehmen ja jetzt nur alle 2 Wochen auf und da haben wir natürlich 2 Wochen Valorant-Erfahrung in den Knochen mit V26. Das gab ja die Neuigkeiten mit Breeze, mit der Bandit, mit den angeblichen Matchmaking-Adjustments, mit dem neuen Modus All Random One Side, und da wollen wir erstmal schauen, wie sind diese Changes bei uns angekommen? Und ich würde erstmal mit dem allergrößten beginnen, nämlich mit der neuen Waffe, mit der Bandit. Johann, wie hast du die Waffe wahrgenommen? Wie hat sie sich bei dir platziert in deiner Valorant-Erfahrung?
Also, magisch RR bringt sie auf jeden Fall nicht. So viel kann man sagen. Man muss mit der Waffe auch treffen. Es ist für manche Agents sehr praktisch, diese Hunderte noch zu benutzen, weil sie ist schon für mich in meinen Händen besser als eine Ghost, aber das ist auch nicht schwierig, denn ich bin Ghost-Hasser. Aber ja, also jetzt, ich weiß nicht, es muss auch so ein bisschen ihren Platz finden. Es ist halt manchmal ein cooler Buy, wenn man noch auf 100 Credits sitzen bleibt, wenn man eine Ghost kaufen würde, dann kann man da auf die Bandit switchen. Bei manchen Agents ist man halt immer noch sehr eingeloggt auf so die klassischen Buys, ne? Omen, Klassiker, Classic, Half Armor, noch eine Smoke und die Flash zum Beispiel, ne? Da wirst du auch nicht wegkommen. Und als Anti-Eco-Waffe muss ich sagen, überzeugt sie mich nicht so sehr, denn da ist es halt Sheriff oder halt nicht. Also da dann irgendwie so einen halben Ding noch reinzubekommen, wenn du sowieso weißt, dass die Gegner Full Armor sind, das ist es jetzt nicht. Es ist halt eher so ein Half-Armor-Killer und eine gute Alternative für die Pistol Round. Und auch sonst im E-Sport wurde sie auch relativ häufig gekauft und gespielt, aber magische Effekte hat man jetzt da auch noch nicht gesehen im E-Sports bisher. Also es ist so durchschnittlich. Es ist gut, dass die da ist. Manche Agents profitieren auf jeden Fall davon, einfach weil sie so einen bestimmten Buy haben. Bestimmte Agents, die in der dritten Runde auf jeden Fall Vollarme und Util kaufen wollen, wenn sie ein paar Kills in der ersten Runde oder wenn man Spike Plant bekommt, dann ist die Bandit auch eine gute Alternative, dass man das immer noch machen kann. Bei einer Sheriff geht das ja häufig nicht, dass du dann Full Armor, Full Util spielst. Also so gut wie nie, das geht einfach nicht. Und vielleicht ist das jetzt mit der Bandit so ein bisschen mehr Komplexität da, ein bisschen mehr Chancen. Es ist jetzt aber wirklich keine magische Waffe und sie fühlt sich noch so ein bisschen komisch an. Ich glaube, das wird sich aber in den nächsten Wochen noch ändern.
Ja, ich hoffe, dass sich das ändert, weil das ist mein größtes Problem mit der Waffe, weil ich kann ihr nicht vertrauen. Das ist irgendwie das Gefühl, was ich zu dieser Waffe habe, weil wir haben ja gesagt, sie positioniert sich zwischen Ghost und Sheriff, aber ich habe gar kein Gefühl mit dieser Waffe. Also man versucht dann irgendwie, ob des Aussehens zu schießen wie mit einer Ghost. Das ist ein großer Fehler, wenn man versucht, zu schnell damit zu schießen, geht gar nichts. Also dann hat man immer das Gefühl, man hat eine kaputte Ghost in der Hand. Diesen Fehler sollte man nicht machen. Wenn du versuchst, mit einer Sheriff zu schießen, dann funktioniert es aber irgendwie auch nicht. Das ist dann zu langsam. Es ist ganz, ganz komisch. Ich habe das Gefühl, Schüsse, die man sonst locker treffen würde mit einer anderen Waffe, gehen sonst wohin. Und irgendwie fühlt sie sich in meinen Händen komplett random an. Aber ich glaube, das ist einfach der Fehler, dem das eigene Hirn einen auch spielt. Ne? Wenn man denkt, okay, ich schieße jetzt wie mit einer Ghost oder wie mit einer Sheriff. Und das funktioniert halt nicht. Und das zeichnet ja eigentlich auch eine neue Waffe aus. Deswegen,
ja.
Ich glaube, das ist kein Problem der Bandit selber, sondern bei mir im Kopf.
Ja, das denke ich auch. Ich meine, wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem anderen neuen Gun-Release, der Outlaw, das hat ja auch einige Zeit gedauert, bis die Leute gecheckt haben, wann man es kauft, wie man es benutzt und wie stark es eigentlich ist. Ne? Outlaw, würde ich sagen, ist also OP, würde ich schon sagen. Wenn du identifizierst, die richtigen Momente identifizierst, ist die Outlaw einfach ultra stark und dann, also, dann bist du in der Zukunft eigentlich auch noch mal was geregelt werden. Es ist immer, die fliegt immer noch, könnte man fast meinen, so ein bisschen unterm Radar. Ne? Ich finde, die Outlaw gehört immer noch mehr gekauft und Leute sind da immer noch so ein bisschen zögerlich. Und vielleicht ist das ja mit der Bandit auch so, ne? Dass es dann die Leute erstmal klarkommen müssen. Aber ja, erstmal fühlt sie sich sehr ungewohnt an. Du hast mir damals gesagt, Daniel, weil ich immer gesagt habe, du bist ja die beste Ghost EUW, wie der ganze Server weiß. Ja,
ja.
Ich hasse die Ghost. Mhm. Und da hast du mir mal gesagt, okay, dann spiel die Ghost One-Taps. Ja?
Ja,
mit One-Taps. Also nicht irgendwie schnell schießen, sondern immer nur One-Taps machen. Das hat mir persönlich nicht geholfen. Aber vielleicht kann man das jetzt auch bei der Bandit so anwenden, dieses Mindset, ja, denn auch einfach die Taps auf dem Kopf ist auf jeden Fall klar, wie man spielt, ne?
Ja.
Aber ja, den Recoil richtig einzuschätzen und dann nicht zu schnell mit der zu schießen, ist, darauf muss man erstmal insbesondere klarkommen.
Ja, und es gab ja auch so eine Challenge von Valorant selber, zeig uns deine geilsten Bandit-Clips, und ich habe in dieser Challenge nicht einen geilen Clip gesehen, sondern eher random Upsies, wo die Bandit dann reingelackt hat. Ich habe das Gefühl, viele Spielende haben da wirklich Probleme damit, mit der Waffe klarzukommen, und ja, also ich muss sagen, ich habe die jetzt dann am Ende auch so gespielt, dass ich versucht habe, in Anti-Egos sie zu spielen und Close Corners zu pre-firen, weil dann macht sie halt 152 Damage auf Close Corners. Und ja, da kann man mal reinlacken, aber es ist jetzt, also auch sind so Situationen, wo man klatschen muss, ne, so ein 1 gegen 2 oder so. Ich habe die Waffe in der Hand und denke, okay, scheiße, ich habe verloren. Es ist so komisch, ich habe gar kein Vertrauen zu dieser Waffe, und wir sprechen nachher ja auch über das neue Bundle, und ich frage mich, wie viele Takes es gebraucht hat, mit der Waffe diese Clips aufzunehmen, wo die präsentiert wird, weil, also, es geht auch nicht, ich schaffe damit keine Kills, und es würde mich total interessieren, wie es anderen Leuten geht. Also wenn ihr mal ins Discord vielleicht schreiben könnt, kommt ihr auf diese Waffe klar, weil ich muss sagen, ich komme wirklich 0,0 auf diese Waffe klar, und ich hoffe, dass mein Hirn irgendwann drauf klarkommt, weil es ist auf dem Papier die bessere Waffe. Ich spiele zum Beispiel auch gerne Phoenix oder Killjoy, und da kannst du einfach die Waffe kaufen anstatt einer Ghost und hast kein Problem mit deiner Economy, ne? Und dann denke ich mir immer so, ja, spiele ich jetzt die Ghost, weil sie sich für mich besser anfühlt? Nein, eigentlich muss ich die Bandit kaufen, weil es ist die bessere Waffe. Ich muss einfach lernen, sie zu spielen.
Ja, ja, aber davon, glaube ich, sollte man sich immer freimachen, ne? Also das, weiß ich nicht, das ist ja auch immer so. Ich hatte es schon bei Sobo, weil ich die Ghost so gehasst habe und keine Box auf meine Mate habe, keine Drohne gekauft habe, spiele ich, aber Shockdarts wollte, da hast du noch 500 Credits übrig und ich spiele dann lieber Classic Half-Shield, anstatt dass ich Ghost spiele, ne? Obwohl es vielleicht jetzt auch nicht der bessere Ball ist unbedingt. Ich glaube, da muss man auf jeden Fall immer seine Spielart priorisieren und dann bei der Ghost eher bei dir bleiben. Nein, du bist die beste Ghost EUW. Warum solltest du das wechseln? Warum solltest du dich in eine Bandit-Situation zwingen? Das macht wirklich gar keinen Sinn.
Vielleicht werde ich die beste Bandit. Also ich glaube, es ist einfach die bessere Waffe und da muss man sie spielen. Aber wenn
du weißt, bei einer 1-2-Situation, dass du auf jeden Fall verloren hast, ist es vielleicht nicht die bessere Waffe.
Ja, aber das wird sich ja ändern im Laufe der Zeit, ist meine große Hoffnung.
Hoffentlich, ja.
Ja, Hoffentlich. Also wie gesagt, kommt bitte gerne ins Discord und sagt uns mal, habt ihr die Bandits schon geknackt für euch? Kommt ihr dahinter, wie man mit dieser Waffe spielen muss, oder habt ihr auch keine Honeymoon-Phase damit? Das würde mich mal sehr interessieren, ob das wirklich all over so ist, dass die Leute nicht drauf klarkommen. Oder nicht. So, was war noch neu? Breeze ist neu. Breeze ist wieder zurück im Map-Pool. Das ist neu. Und Breeze ist auch komplett gereworked. Es fühlt sich an wie eine neue, sehr, sehr enge Map, muss ich sagen, Johan. Dein Gefühl zu Breeze?
Ja, Breeze ist gut. Also, ich finde, die Map ist gefixt. Mhm. Das könnte man schon sagen. Ja, ganz andere Winkel, zum Beispiel Double Door, das war ja früher einfach nur so ein Schlauch, ne, in die Mitte durch, das war ja alles sehr offen. Jetzt sind da, ich weiß nicht, 8 Ecken und Kanten, ne, also oder 8 Winkel, die du abzielen kannst. Und das ist doch alles sehr, sehr angenehm. Dadurch fühlt sich alles enger an, was du schon gesagt hast. Die Mitte ist wirklich, also da kriegt man ja Klaustrophobie, ja, das ist wirklich, wirklich sehr eng. B ist größtenteils ähnlich geblieben, ne? Also da gibt es jetzt nicht so viel, auch ein paar neue Ecken, aber A ist wirklich das Interessante, ne? A ist wirklich das Interessante, auch mit der Double Door. Und da sehe ich bisher so das einzige Problem, denn es ist doch wirklich sehr gut möglich für die Angreifer auf A zu kommen und auch zu verteidigen. Also es ist relativ einfach draufzukommen und auch, also und wenn die Site dann gehalten wird, ist der Retake so schwierig, weil es da einfach so eklige Crossfires gibt zwischen den Pyramiden. Und dann ist da Backside noch diese eine fiese Ecke hinten rechts.
Hinter
ne?
Das der ist Box, wirklich, ne? Ja, das ist
ja
so
genau, das ist so eklig. Es ist super eklig zu retaken. Also man kann die Angreifer nicht auf A rauflassen. Man kann es schon verteidigen, aber der Retake für die Verteidigenden ist wirklich ein Albtraum, ein absoluter Albtraum. Und das könnte vielleicht ein Problem sein, weil auch im Pro-Play jetzt viel einfach A gespammt wird, ne, also von den Angreifern, und Mitte und B relativ wenig angespielt wird. Aber ja, das muss man mal sehen. Grundsätzlich aber bin ich sehr überzeugt von diesem Rework, und sie hat trotzdem noch die Identität behalten mit diesen teilweise sehr langen Aim-Duellen, ne?
Ja.
Was ja vorher auch der Fall war. Das ist immer noch da. Das war so die Identität der Map. Und jetzt einfach so ein bisschen besser zu spielen aufgrund der neuen Ecken und Kanten. Ja.
Ja, aber ich finde jetzt auch den B-Side irgendwie merkwürdig. Also der B-Side ist ja eigentlich, wenn man so von außen drauf guckt, so geblieben, aber diese, wenn man als Attacker reingeht, diese Wall rechts, ne, die jetzt so weit vorne ist,
die nimmt
auch den Verteidigern ganz viel Raum weg, man kann nicht mehr direkt reinschauen von diesem Mid-Connector. Boah, ey, das fühlt sich echt merkwürdig an. Ich komme gar nicht auf Breeze klar, aber ich glaube, das ist auch immer so die Erfahrung, die man dann im Rank mit Breeze hat. Du darfst gerne mal meine Breeze-Winrate in diesem Act raten, Johann.
20%.
0% wäre richtig gewesen. Ich habe sie nur viermal gekriegt im Ranked, aber jedes Mal, also wirklich auch so gar keine Chance gehabt. Ich habe da eine 0,5er KD gerockt auf Silver, und ich habe es einfach nicht gescheckt. Ich habe das Gefühl, kein Reveal von mir ist irgendwie angekommen. Es fühlt sich ganz komisch an, aber ich glaube auch, der Rework geht in die richtige Richtung. Man kann jetzt andere Smoker außer Viper spielen. Viper funktioniert aber trotzdem auch noch. Du kannst auch noch Viper spielen.
Ja.
Also ich glaube, das hat die Map sehr divers für die Agent Comp gemacht, und es fühlt sich an wie eine neue Map. Es ist was Neues, und da kann man nie falsch liegen bei Valorant, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Natürlich nervt es erstmal, dass man jetzt die ganzen neuen Lineups machen muss und so, ne? Das ist blöd. Zu den Smokern, genau, gut, dass du es noch ansprichst. Also bisher, Viper scheint immer noch die beste Wahl zu sein, aber viele spielen halt Doppelsmokes, ne?
Ja.
Es ist wirklich sehr wichtig. Also du brauchst als Angreifer eine Smoke in der Mitte. Das ist einfach Pflicht. So, wenn du da dein Viper Orb hinwirfst, dann hast du noch die Wall. Das war's. Ganz, ganz viele Leute spielen halt eine Astra oder einen Omen. Das geht beides. Und so wird die Map halt meistens gespielt. Jetzt neu im Pro Play, ne? Dass man das hat. Sehr ungewöhnlich für Ranked, ne? Dass man sowas irgendwie mal findet. Wäre auf jeden Fall der Way to go. Ich glaube, Single Viper wird es halt immer sein, dass immer so ein bisschen nervig ist, für die Viper zu spielen, weil du dann halt doch immer so, keine Ahnung, die Wall ist immer so ein großer Tell, wo es hingeht, ne? Also sobald du die Wall siehst, weiß man ja eigentlich schon, was dann passieren soll als Verteidiger. Und wenn du dann das versuchst mit deinen Mates, oh, das hasse ich auch so doll, wenn du dann deinen Mates sagst, okay, Leute, ich mache immer die Default Wall A, ja, weil sonst, wenn ich die Wall auf B packe, wissen die Leute, dass wir B kommen. So, no, put ja. Wall here. Und dann gibt es so ein paar wirre Pings auf der Map irgendwie, ne?
Ja.
Und das kotzt mich schon wieder an. Deswegen glaube ich, ist es sehr angenehm, da auch mal nicht Viper in der Solo-Queue zu spielen. Auf im Pro-Play nach wie vor Viper einfach aber auch ein Top-Agent, muss man sagen. Und das gibt es auch sehr starke Walls immer noch, die sehr gut funktionieren. Ja. Ja, das war es eigentlich so.
Ich habe mir auch gerade mal so die Pro-Play-Pick-Rates angeschaut. Also in Amerikas haben wir auf Breeze Viper 100% und in EMEA haben wir Viper 75%. Also sie ist da auf keinen Fall irgendwie verschwunden, ne? Und es gab jetzt auch nicht irgendwie so die Tür, die aufgemacht wurde für Haber, ne? Der schimmelt weiter in EMEA bei 0% und ich glaube, in Amerikas hatte er overall 15%. Aber war das jetzt auf Breeze? Nein, auf Breeze wurde er auch nicht gespielt. Er wurde wirklich nur auf Abyss einmal gespielt. Also Viper dann mit ihrer Wall, die immer wieder auf und zu gehen kann, also das ist halt immer noch das Problem in Anführungszeichen von Viper.
Genau, das haben wir ja auch schon häufig gefordert, ne, dass es da mal irgendwie so ein Recharge-System auch geben muss, dass es halt nicht unendlich rauf und runter geht, sondern nur dreimal und dann auch zu einer bestimmten Zeit und dass es halt nicht immer wieder, der Vorhang da auf und zu geht. Ne? Übrigens, die andere Comp in dem Meer, die nicht Viper gespielt hat, hat trotzdem Doppelsmoker gespielt. Das war ein Astra-Ohm-Kombo von Pacific Esports gestern. Also Smogs ultra wichtig auf der Map. Einfach. Das kann man sagen. Und eigentlich häufig bis auf BBL die Single-Viper tatsächlich gespielt haben. Eigentlich immer Double-Controller. Die kommt, die man haben will. Single Viper scheint aber auch noch eine gute Alternative zu sein. Ich würde es persönlich nicht mehr machen, aus den genannten Gründen, weil die Mates dann so nervig werden. Aber naja.
Ja, also es ist auch so, auf Breeze jetzt so viele neue Angles. Ne? Also das ist für mich auch so eine große Gewöhnung. Ne? Früher war es immer so, du gehst auf eine Seite, du wusstest sofort, was du abaimen musst. Und jetzt ist wirklich so viel zu klären auf diesen auf den neuen Sites. Also das dauert alles noch ein bisschen, aber ich glaube, Breeze hat gewonnen, Valorant hat gewonnen durch diesen Rework und das wird auch im Game ankommen. Lass uns noch kurz sprechen über vielleicht den neuen Modus, All Random One Site. Ich tue mich schwer mit so neuen, in Anführungszeichen, Fun-Modi bei Valorant. Ich habe es 2-3 Mal gespielt und dachte mir dann so, okay, es bringt mir nicht wirklich irgendeinen Mehrwert. Es ist einfach nur Util Dump on One Site mit Leuten, die nicht wissen, wie sie ihren Agent spielen. Und also mir, ich muss wirklich sagen, es tut mir leid, dass ich da so negativ bin, aber mir hat es gar keinen Spaß gebracht.
Nee, der Fun aus dem Fun-Mode ist bei mir auch nicht so wirklich angekommen. es funktioniert einfach nicht so gut, ne? Wie gesagt, die haben das halt in erster Linie gemacht, nicht weil es so gut zu Valorant passt, sondern weil es halt bei League of Legends ein Großteil der Spielerbase nur diesen Modus spielt. Ja, das muss man sagen. Nee, aber es ist einfach All Random One Side, ist Aram, was ich dir gesagt hatte, ne? Und das ist einfach nur Fun. Also da gibt es keinen Rank, soweit ich weiß. Es gibt so ein bisschen da auch versteckte Elo, dass du so grob, glaube ich, zusammengewürfelt wirst, aber nicht so präzise, in Anführungszeichen, wie das beim Ranked ist. Ja.
Das finde ich krass, dass die Leute das dann so zocken. Also wie schafft League of Legends die Leute zu motivieren? Ja, okay.
Du brauchst nicht immer RR, um auf Play zu drücken, weil es geht auch.
Ja, bei Valorant schon, habe ich das Gefühl.
Der Spielspaß, ja, genau. Ja, das ist ja auch das Problem.
Ja, warum ist das so?
Das ist ja auch das Problem, was Valorant hat.
Es bringt keinen Spaß, oder was?
Ja, richtig, genau. Also insbesondere dieser neue Modus nicht. Aber ja, auch insbesondere die Community, die doch wirklich immer sich von ihrer schlimmsten Seite zeigt und die dann wirklich auch irgendwie, wenn man mal. Also, es ist kein Spiel zum Entspannen. Es ist auf jeden Fall kein Spiel zum Entspannen. Wenn du richtig Bock hast zu zocken, dann kannst du dich mal am Wochenende hinsetzen. Für mich jetzt, ja. Aber nach der Arbeit Valorant anzumachen, nachdem ich irgendwie den ganzen Tag nur zugange war, Nein, danke, Alter. Mich dann noch von irgendjemandem anschreien zu lassen für seine eigenen Fehler. Es ist, oder meinetwegen ist es auch mein Fehler, ja? Meinetwegen ist es auch mein Fehler. Es ist wirklich egal, wer hier den Fehler macht. Aber dieser grundsätzliche Hass und diese unglaublich schlechte Einstellung nimmt doch wirklich jedes Quäntchen Freude, was dieses Spiel noch verbreiten kann, ja?
Wie sind wir wieder hier gelandet?
Ja.
Das ist krass. Ja, aber ey, dieses Gefühl ist auch so geil, ne? Wenn du von der Arbeit kommst, zu Hause stehst, ausatmest und dann überlegst, ob du Valorant spielst. Oder? Also da muss ich auch schon das ein oder andere mal mir wirklich selber einen Arsch treten, um es zu schaffen, und dann wird es dann vielleicht doch eher ein altes Pokémon-Game, wo man sich wohlfühlt.
Ja, ich find's gut, dass du so gar nicht verstehst, dass Spielspaß eine Option sein könnte.
Das ist krass, ja. Also,
warum sollte man da spielen?
Also, ich kann es wirklich nicht verstehen. Es ist wirklich schwierig. Also, halten wir mal fest, Johann 2026, Doppelpunkt, Valorant bringt keinen Spaß.
Ja, es ist so, ja. Nicht, weil das Spiel schlecht ist, sondern weil halt die Community wirklich alles tut, damit man da keinen Spaß hat. Und wir haben ja letztens ja auch nochmal ein paar Games gemacht, ne, wo wir auch davor nochmal drüber gesprochen haben, über dieses Problem. Und es war wirklich, also sofort alle geflamed, AFK, N-Wort gedroppt. Es ist nicht mehr so, dass man sagen kann, das ist jetzt so die subjektive Wahrnehmung, oh Johann, du hattest mal ein, zwei schlechte Spiele. Nein, es ist wirklich jedes verdammte Game oder 9 von 10 Spielen findet man einfach die allerschlimmsten Menschen, die es auf diesem Planeten gibt. Mhm. Also vielleicht, also bei Valorant, ja, vielleicht sind das ganz tolle Menschen im echten Leben, aber bei Valorant lassen sie wirklich jeden Frust raus, der sich irgendwo aufgestaut hat. Und deswegen gerade nicht so attraktiv. E-Sports, sehr cool anzusehen. Ja, sehr zu empfehlen. Hat wirklich Spaß gemacht. Auch gestern wieder jetzt auch Kick of Americas. Toll, ja. Geiles Spiel. Aber ja, wie gesagt.
Okay, das bringt uns direkt zum nächsten Thema, was neu sein soll in V26, nämlich die Matchmaking Adjustments. Da soll was passiert sein. Ich kann es jetzt noch nicht so merken. Also ich habe einigermaßen gute Spiele gehabt. Ich habe jetzt keine gute Winrate, habe nicht viel gewonnen, habe nicht gut performt. Aber ich muss sagen, ich wurde nicht ganz so häufig persönlich beleidigt. Vielleicht ist da irgendwas passiert. Aber jetzt so wirklich ein Adjustment kann ich da einfach nicht feststellen.
Ja. Habe ich auch. Aus genannten Gründen habe ich nicht so viel gespielt, dass ich da jetzt da super viel zu sagen kann. Aber ich habe jetzt in Streams und so weiter, was ich gesehen habe, auch jetzt da keine, also merkbare Änderungen wahrgenommen. Hätten die das jetzt nicht so groß angekündigt, dann hätte ich gar nichts wahrgenommen. Also jetzt achtet man halt viel mehr drauf und dadurch ist es halt irgendwie anders, aber nicht wirklich.
Nee.
Auch was wir bei uns im Discord gesehen haben, ne? Wurde auch doch eher belächelt, wie dieses neue Adjustment funktioniert.
Ja, absolut. Also das würde ich auch sagen, da hat man nicht wirklich was gemerkt. Genauso wie man nicht wirklich was merkt von dem neuen globalen Modus Alpha versus Omega. Also da Team Rocket würde sagen, das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Also es ist so egal, diese Challenge, diese Global Challenge, ob man jetzt, man hat einmal den Thrill gehabt, man konnte drücken, bin ich Team Alpha oder Team Omega, aber danach kriegst du, wenn du nicht aktiv auf diese völlig verbuggten Challenge-Seiten gehst, nichts mit von dieser Challenge. Man hat jetzt hier mal bei Twitter gesehen, okay, Omega hat die erste Challenge gewonnen, jetzt kann man hier über schwierigste, komplizierteste Seiten ersten Code sich holen für eine Player-Card, um die dann auf einer anderen Seite zu redeemen. Und also es ist sowas von kompliziert gemacht. Du siehst in-game überhaupt nicht, wie der Progress ist. Du zockst einfach mit dem Wissen, okay, die 2 Millionen anderen Spielenden kann ich sowieso nicht ausgleichen. Es bringt mir überhaupt nichts. Sorry, dass ich da so negativ bin, aber ich finde, das hätte man sich einfach sparen können.
Ich meine, und das höchste der Gefühle, was es da gibt, ist die Player-Karte am Ende als Reward. Ne? Jetzt die Hermanita-Player-Card würde ich nicht so cool. Und weil es auch so gar nicht integriert ist ins Spiel, ne?
Ja.
Wissen, glaube ich, auch ganz viele Leute davon nicht und ja, hat jetzt auch, glaube ich, nicht den Thrill. Ja, das kann man mal auf der Website nachgucken. Ich weiß nicht, wäre das jetzt noch ein bisschen besser aufbereitet im Klienten selbst, hätte das vielleicht noch ein bisschen größeren Effekt oder wenn es noch mehr Rewards geben würde, wie wäre es mal, Mit so einem Prime-Skin, weißt du? Mit so einem, kein Battle-Pass-Skin, sondern mal so, es gab ja mal bei Prime auch so einen Shorty mit Amazon Prime, wenn man das verlinkt hat. Ganz mal so einen Shorty, der ganz gut aussah. Was ist denn damit, oder? Danach würden die Leute doch lechzen. Und wenn es dann noch so ein bisschen visuell aufbereiteter ist im Klienten, naja, geht's sehr unauffällig.
Es gibt ja angeblich ein HyperX Valorant Keyboard und ein Mauspad und Controller, aber man weiß einfach nicht, wie man die kriegt. Und das Einzige, was wir dazu gehört haben, ist, du kannst die Chance haben auf, du kannst mit einem Win die Chance haben, dir diese Sachen zu kaufen. Also Mann, es ist einfach so undurchsichtig. Es erzeugt Zero-Hype. Es ist, mich nervt das irgendwie wieder, weil ich sehe diese große Company, die so viele Möglichkeiten hat, geile Sachen zu machen, und dann kommen diese zwei unterschiedlichen Websites raus, die irgendwie über einen häufig nicht funktionierenden Link im Client verknüpft sind, und das ist, macht einen einfach nur fertig, finde ich.
Ja, absolut. Ja.
Okay, so viel zu V26. Da geht's nämlich jetzt weiter mit Patch 12.01. Ich habe mich sehr auf den Patch gefreut, um dann zu sehen, es ist eigentlich nichts passiert. Also eigentlich wirklich gar nicht. Man lädt 2,7 Gigabyte runter, um am Ende nicht wirklich was Neues im Patch zu sehen. Nur vorher die Info, wenn ihr den Patch runterladet, dann muss euch klar sein, eure alten Replays sind dahin. Denn der Patch muss es einmal redeployed werden, hat Valorant gepostet. Und das zerstört alle alten Replays. Aber ich frage mich auch, was man dagegen machen soll. Denn man hat jetzt nicht die Wahl, anzuklicken, nee, ich will den Patch nicht runterladen, sondern man muss auf Update klicken, bevor man das Game joint. Also die alten Replays, keine Chance mehr, die abzuspielen. Und was hat sich denn wirklich geändert? Es wird nochmal vorangestellt bei den Patch-News, diese News, dass die Multifaktor-Authentifizierung jetzt für Ascendant-Plus-SpielerInnen nötig ist, auch in EMEA. Das wussten wir schon. Und ja, alle, die Premier spielen, haben das auch schon drin. Also falls ihr euch jetzt nochmal da verifizieren müsst, dann wisst ihr, woran es liegt. Das kommt jetzt nach EMEA. Ich bin gespannt, ob das wirklich so ist. Ich glaube, also ich werde ja, glaube ich, nichts davon mitkriegen, weil ich schon für Premier registriert bin. Aber würde mich mal interessieren, wenn andere davon berichten, ob das denn wirklich passiert, weil dieses Multifaktor, das wurde ja überall schon immer sehr oft angekündigt. So wirklich live erlebt habe ich es dann noch nicht.
Nee. Ja, das muss man dann sehen. Für Premiere muss ich das auch schon machen, oder? Ich glaube, ich bin auch schon.
Genau.
Ja, genau.
Also das mussten viele Langes Leute schon machen. Deswegen wird man es, glaube ich, nicht wirklich merken. So, der eSports-Hub ist zurück. Das ist eine schöne Sache. Also der eSports-Hub wirklich eine gute Edition fürs Game, wo man dann auch wirklich alle Teams aus allen Regionen sich angucken kann mit Fotos und natürlich, es wäre nicht Valorant, wenn es nicht so wäre, mit der Möglichkeit, Skins zu kaufen, nämlich die VCT Champions, nicht Champions, die Team Capsules. Die sind wieder da. Die Teams haben einmal eine neue Auflage gemacht von dem Classic Skin, den wir ja schon fast alle jetzt dreimal haben. Man kann das Team wieder supporten. Das kostet, wenn man noch nichts von dem Team gekauft hat, 2320 VP. Und wenn man schon eine Capsule von dem Team hat, dann sind es in Anführungszeichen nur 1650 VP. Ich habe jetzt nicht nochmal reingeshoppt, obwohl ich eigentlich den G2-Skin cool finde dieses Jahr. Aber ich denke mir auch so, wofür jetzt ist letztendlich noch?
Beim dritten Mal reicht's dann auch, ne? Also da, ich glaube, auch diese Capsules kann ich mir generell nicht vorstellen, dass die jetzt hier nochmal wirklich fruchten werden bei den Teams, oder? Es sei denn, man kommt jetzt neu dazu und kauft jetzt hier das aktuelle Ding, aber das sehe ich doch auch eher unwahrscheinlich. Also, dass die Leute dreimal reinkaufen, wirklich, boah, nee. Deswegen, hätten sie jetzt einen Shorty oder so rausgebracht, ne? Oder meinetwegen eine Bandit oder so, weil da würde der Rubel doch rollen, ja, aber wahrscheinlich auch sehr viel aufwendiger. Jetzt haben sie dieses Modell mit der Classic und sie sagen ja auch, ne, die Classic ist das neue T-Shirt und jeder hat es immer am Anfang der Runde, bla bla bla, das macht auch Sinn. Aber ja, die dritte Version wird jetzt, glaube ich, nicht mehr so erfolgreich sein und auch die Modelle sehen jetzt austauschbar aus, oder? Also man kann jetzt nicht genau sagen, was hier Season 1, 2, 3 ist oder was jetzt die Saison neu ist. Ist es irgendwie so ein bisschen neuer Anstrich, was jetzt nicht den Preis rechtfertigt. Aber zum E-Sports-Hub generell muss man sagen, der ist sehr gut geworden. Ja. Der ist sehr, sehr gut geworden. Das ist wirklich sehr gut, dass man hier auch wirklich auf einen Klick sehen kann, wie der Zeitplan jetzt ist. Und man kann hier verschiedene, wenn dann jetzt zum Beispiel VCT Pacific oder Americas nicht interessiert, wählt man das einfach ab und sieht den anderen Rest von den Ligen. Das ist schon sehr gut. So hat man immer direkt, spart man sich den Weg zu irgendwie Liquipedia oder VLR und sieht hier direkt, was los ist. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut geworden. Das ist auch direkt alles in die Zeitzone umgerechnet. Das ist sehr gut. Ja, schön. Ja.
Weiter geht's in den Patch Notes. Keine Agent Changes, denn es gibt einfach nur einen riesigen Katalog an Bugfixes und auch wieder ganz, ganz viele Bugfixes, die ich so noch nicht in meinem Game gesehen habe. Es wurde jetzt ein Bug behoben, durch den Fähigkeitssymbole nicht aktualisiert wurden, wenn ein Spieler wiederholt vom selben Agent mit demselben Debuff belegt wurde. Boah, ja, das sind sehr situative Sachen. Es ist wirklich auch hier bei Gecko, ne? Ein seltener Fehler behoben, durch den Geckos Dizzy manchmal nicht wie vorgesehen auf erkannte Spieler zielte, in Klammern, und sie verfehlte. Ja, gut, das mag vorgekommen sein, ansonsten nichts, was das Game wirklich ändert oder was man mal kannte. Es wurde ein Fehler behoben, durch den sich Killjoys Hals- und Haarspange nicht wie vorgesehen verhielten, wenn sie sich mit ausgerüsteter Odin bewegte. Aha. Interessant für manche Leute, aber wahrscheinlich hier nicht für die breite Masse. Ein Fehler kann ich sagen, den kenne ich selber, aber der hat sich für mich gar nicht so dargestellt, wie er hier beschrieben wird. Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Grafikspur von Phoenix heiße Hände manchmal aus einem falschen Ort entstand, wenn sie aus dem Fenster auf Bind eingesetzt wurde. Also ich habe auch schon auf Split-Runden verloren, weil aus dem Nichts diese Hot Hands kamen und Phoenix eigentlich ganz woanders waren. Also es kann eigentlich nicht an Bind liegen, aber jedenfalls ist das Problem jetzt auf dem Schirm von Riot und hoffentlich bei.
Ist es die Wall groß. Oder was? Oder
nee, das ist ein Molly. Das ist der Molly und der Molly fliegt dann einfach so aus dem Nichts los irgendwo, wenn Phoenix ihn wirft, aber Phoenix kann ganz woanders sein. Das jetzt raus, ansonsten ganz, ganz viele Bugfixes. Wenn euch das interessiert, das ist nicht wirklich wichtig, dann schaut mal in die Patch Notes. Ansonsten Bugfixes auch noch für den neuen Modus. Auch das relativ egal. Ein grundsätzlicher Bugfix, durch den die Bullet Tracer nicht angezeigt wurden, wenn durch eine Wand geschossen wurde. Okay, ja, und ja, das waren dann schon die Patch Notes. Ne? Also, ich finde hier nichts drin, was irgendwie hervorhebenswert ist.
Nee, nicht wirklich. Was ist denn mit Haber? Braucht der nicht nochmal so einen kleinen Stoß in Richtung Meta? Also hat man jetzt auch bisher gar nicht gesehen. Wurde noch nicht einmal gepickt, glaube ich jetzt bei mir. Nee, was?
Im Amerikas wurde er einmal gepickt auf Abyss, aber ansonsten halt auch wirklich schwierig. Aber ich hab ja gerade mal geschaut, so wie die Agent-Pick-Rates so grundsätzlich in Amerikas waren, ne? Und auch Cypher da nur bei 3% und es gibt insgesamt 7 Agents, die gar nicht gespielt wurden. Ne? Weiß, Deadlock, Clove, Rainer Phoenix, Gecko und Raze gar nicht gespielt. Das finde ich heftig.
Ja, man sieht jetzt aber ganz viel diese, das liegt einfach daran auch insbesondere, weil jetzt ganz viel Double Duelist gespielt wird. Also Double Duelist oder Double Smoke, Double Initiator, Double Sentinel sieht man gerade ganz, ganz wenig. Häufig, eigentlich so gut wie immer, ist es Yoru Waylay. Die sind einfach so stark und brauchen beide einen Nerf, dass man die eigentlich immer in jeder Comp sieht. Also immer in jeder Comp ist es übertrieben, ne? Aber häufig entscheidet man sich doch für Doppel-Duelist. Wenig Jett, wenig Raze. Und es ist einfach nur Waylay und Yoru. Und dann brauchst du halt, ne, immer noch, gut, noch einen Ohm. Oder einen Viper oder eine Viper. Und dann hast du noch irgendwie hier Sova fällt standardmäßig. Sentinels werden kaum gespielt. Chamber, bei Chamber geht übertrieben viel rein anscheinend. Ne? Wir nehmen jetzt gerade E-Sports ein bisschen vorweg hier, aber können wir vielleicht noch gleich mehr zu Agents sprechen?
Ja.
Viel Doppel-Controller, sehr viel Doppel-Duelist. Aus den ersten Americas, die 5 von 6, also von den Top 6 Agents, sind es 3 Controller und 2 Duelists.
Mhm.
Das sagt schon viel aus. Von Most ja. Picked, ne? Das sagt dir schon, entweder wird Double Duelist oder Double Controller gespielt. Ja, okay.
Ja, also das zieht sich wirklich auch durch den Dach E-Sports, muss man sagen. Aber ja, lass uns erstmal zu den aktuellen Sachen sprechen. Zum Beispiel zum neuen, in Anführungszeichen, Bundle Reaver 3.0. Das kommt jetzt so ein bisschen merkwürdig daher, denn es gibt nur zwei neue Skins und ansonsten Fan-Favorites aus den alten Bundles, wie es genannt wird. Und was neu ist, ist das gute alte B&B, Bandit und Butterfly kommen neu für Reaver raus. Und ansonsten sind alte Skins dabei, Vandal, Phantom Guardian und die Odin aus den 1.0 und 2.0 Reaver Bundles. Aber wir wissen noch nicht so wirklich, wie das Bundle präsentiert wird. Ist das jetzt ein Run-It-Back-Bundle und ein neues Bundle oder wird alles in eins geschmissen? Wie ist der Discount? Das ist die große Frage, denn wir haben nur die Einzelpreise für die Skins und das ist für die Bandit die altbekannten Reaver 1750 VP angenehm, aber bei dem Knife soll es angeblich 5350 VP kosten und wäre damit das teuerste Reaver Knife aller Zeiten nach 3550 fürs erste und 4350 fürs zweite. Und ja, lass uns gerne mal über dieses Butterfly sprechen, denn ich finde, es ist das teuerste, aber auch das schlechteste Reaver Knife, was es jemals gab.
Also ist ein bisschen enttäuschend, weil das halt, es gibt dieses Black Market Butterfly, was eigentlich so ein niedrigeres Tier Butterfly ist und auch ein bisschen klobig aussieht, gar nicht so gut. Und das ist jetzt ein neuer Anstrich davon. Ne? Ja. Also der Anstrich mit Reaver lohnt sich schon, aber ich sehe insbesondere nur dieses Black Market Butterfly. Es ist trotzdem so ein bisschen anders. Es hat eine Animation von Magepunk 3.0. Nach dem Rechtsklick, wie das Butterfly so von links nach rechts geht, das ist von dem Butterfly übernommen. Also so ein Mix aus alten Butterflies irgendwie. Diese Reaver-Animationen funktionieren jetzt ganz gut mit dem Butterfly an sich, wie es auch schon bei dem Karambit der Fall war. Aber ja, grundsätzlich doch, also pfui, gar nicht überzeugend, dieses Knife, insbesondere nicht für 5-3. Da würde ich doch eher dieser Mistblumenfächer, der zum vor ein, zwei Monaten kam, so, oh, hi, hi, hi. Das ist Eye Candy, ne? Aber jetzt so dieses Reaver Butterfly. Das sehe ich wirklich nicht.
Ja, also bei Reaver ist ja immer der Kniff bei den Animationen, dass der Agent das irgendwie durch die Luft fliegen lässt und dass es von selber schwebt. Das machen sie jetzt bei dem Butterfly in dieser von dir erwähnten Rechtsklick-Animation, aber auch wirklich nur minimal. Also der Moment, wo dann dieses Knife wirklich durch die Luft schwebt, ist vielleicht 0,1 Sekunden und ansonsten ist es halt echt das Black Market Knife. Ne? Also da jetzt so einen Upcharge zu verlangen, finde ich wirklich schon frech. Wahrscheinlich wollte man irgendwie den Preis ins Bundle kriegen, weil eben die Bandit den alten Reaver-Preis von 1750 kriegt. Aber ich finde, dass es liegt einfach nur nahe, Leute, kauft einfach nur die Bandit und lasst das Knife sein, weil das ist der einzige Bandit-Skin, den wir haben. Und es ist halt ein typischer Reaver-Skin, denn man hat eine gute Animation, man hat einen guten Sound und man hat dann einen Bandit-Skin. Was ich krass finde, ist, wie hässlich der Gunbuddy an der Bandit aussieht. Also den haben sie einfach vorne so dran angebracht, das macht die Waffe unglaublich klobig, wenn man den ranmacht. Aber ansonsten würde ich sagen, ist ein solider Bandit-Skin.
Ja. Also dieser Kill-Sound funktioniert ganz gut mit der Bandit an sich. Man hört wenig von dem Schuss-Sound, wenn man trifft, muss man sagen. Also in dem Clip, den man da sieht, da wird auch jeder Schuss getroffen. Und das ist wirklich ein unrealistischer Custom-Game-Clip, wie das Ace zustande kommt. Aber naja. Scheint wohl gut zu funktionieren, ja. Für die Reaver. Die hätten es bei dem Knife machen sollen, dass man das gar nicht in der Hand hat. Oder noch viel, viel weniger, ne? Das würde dann hier wirklich was irgendwie rechtfertigen. Aber ja, so ist das sehr schlimm. Und mit dem Balance-Skill kann ich ehrlich gesagt wenig anfangen. Also, ich weiß doch nicht mehr genau, wie die Originale schießt. Weißt du? Mhm. Und dann jetzt sozusagen, oh, das ist ein guter Skin für die Bandit. Kann ich nicht sagen. Es wirkt sehr Reaver-mäßig mit diesem Standard-Glockenton und so. Aber ja, ob das jetzt ein guter Skin für die Bandit ist, das fällt mir schwer zu beurteilen.
Ansonsten eine gute Möglichkeit, die alten Reaver-Skins nochmal zu shoppen, denn die Vandal ist geil, die Phantom ist geil, die Guardian ist laut dir die beste Guardian im ganzen Spiel.
Ist sie?
Odin lohnt sich auch. Also, wenn es um die alten Skins geht, keine Frage. Ne? Aber ich würde sagen, wir müssen das, was neu ist, bewerten, wenn wir gleich unser Go und No-Go oder No-Go machen, Johann. Außer du hast noch was zu ergänzen zu Reaver 3.0.
Nein.
Gut.
Aber wir bewerten jetzt nur Reaver 3.0, ne?
Ja, genau. Wir bewerten die Kombi aus Bandit und Butterfly. Reaver 3.0, Go or No-Go?
No-Go.
Nope.
No-Go. Auch von mir, dieses Butterfly zu diesem Preis, absolute Frechheit.
Nein. Nein.
Da halten wir Abstand von. Es gibt noch neuen Free Content. Der Lunar New Year Event Pass kommt am 5. Februar, kommt er allerdings erst, bleibt bis zum 3. März. Ihr kriegt einen Gun Buddy, 2 Titel, 2 Player Cards, 1 Spray und ganz, ganz wichtig, 20 Radiant, das Ganze for free in eurem Spiel. Und das rappt auch hier das Aktuelle, was gekommen ist, ab. Wir würden uns echt freuen über Feedback zur Bandit. Wie habt ihr das Ganze erlebt? Kommt gerne in unseren Discord. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Wir sind durch mit dem Aktuellen und kommen jetzt zum E-Sports.
Ja, und die Kickoff-Turniere haben endlich begonnen. Americas ging ja schon ein bisschen früher los, aber wir gucken zuerst wie immer in die EMEA-Region. Da haben wir jetzt schon 2 Spieltage durch. Davor gab es noch hier so ein paar Rosteränderungen und Auswechslungen, insbesondere weil viele Spieler noch nicht volljährig sind. Sayonara zum Beispiel bei Vitality, der durch Unfake ersetzt wurde, und auch bei Ulf eSports konnten 2 Spieler gestern nicht spielen. Naja, schauen wir erstmal auf die ersten Paarungen. Das war Navi, Kamin Corp, Navi auch hier neu aufgestellt, Druxic, Hero, Philo, Sociable und Chao und Coach Angel. Ja, Angel hier in der Coaching-Position. Das war, erst hat man gedacht, dass es ein Stomp wird für Navi, weil es doch auf das Split sehr deutlich zuging. Hatten da 7-2 geführt. Kamin Corp kam dann nochmal ran. Letztendlich aber beide Maps an Navi, die sehr gut aussehen. Insbesondere Hero hat sehr, sehr gut gespielt. Druxic sehr, sehr gut gespielt. Also die drehen ordentlich auf und sind ein Team, was man auf der Rechnung haben muss. Kamin Corp eher ein bisschen am struggeln. Da muss man mal sehen. Eigentlich auch ein sehr gutes Line-Up. Levin hatte leider ein schlechtes Spiel erwischt oder einen schlechten Tag. Muss man noch mal sehen. Aber naja, das war das erste Spiel. Der Auftakt, dann Foot eSports gegen Gentlemates. 2-0 für Gentlemates. Auch crazy. Ja, da komplett aufgestellt, ne, gegen Foot. Starkso, sehr stark. Auch Mini, der einzige Spieler, der bei Gentlemates noch geblieben ist. Und jetzt von Martin, Bippo und Glyph das Roster aufgefüllt worden ist. Mini, der Franchise-Spieler, einzige, der geblieben ist. Aber ja, da hätte man, glaube ich, auch nicht unbedingt damit gerechnet, dass Gentlemates hier so deutlich auch gewinnt. 13-8, 13-6.
Fort mal Zeit.
Ja, jetzt sind sie angekommen. Und jetzt ja auch Franchise-Team, ne? Mhm. Sind sie jetzt ja gesichert. Richtig. So, dann eine witzige Paarung gestern Abend. Okay, Pacific eSports gegen BBL eSports. Aber, also Pacific eSports war ja das Challenger-Team, was sich gerade unter dem Namen BBL Pacific, dem Ascension-Turnier, für diese Liga qualifiziert hat. Daraufhin hat das Affiliate-Team BBL eSports das komplette Pacific eSports-Roster übernommen. Das heißt, die sind jetzt BBL eSports und Pacific eSports haben sich jetzt, obwohl sie gegen ihr komplettes altes Roster gespielt haben, hatten sie jetzt ein ganz anderes Team. Also das war eine verrückte Paarung. So, wer spielt denn aber jetzt bei Pacific? Die haben sich das ganze neue Roster jetzt so zusammengeklaubt. Mit dabei Alorante, die deutsche Hoffnung, hat toll gespielt gestern, muss man sagen. Also das macht wirklich viel Hoffnung, insbesondere auf Abyss. Mit Kollege Seven, der aus der Americas-Region gekommen ist, gut aufgeräumt, paar richtig gute Runden geholt. Leider war dann auf Pearl so ein bisschen der Wurm drin, da hat es nicht mehr so gut bei komplett Pacific eSports funktioniert und insbesondere Lovers Rock von BBL eSports jetzt Project muss V-Spieler. Man auf der Rechnung haben. Wie bitte?
Ein Project V-Spieler.
Project V-Spieler. Unglaublich, also hat komplett übernommen auf Yoru, macht hier in 17 Runden 28 Kills. Und das war wirklich einfach, der hat dann so gesagt, so nein, wir gewinnen heute das Spiel. Und ja, also Lovers Rock und BBL Esports, insbesondere dieses ganze Team muss man auf der Rechnung haben. Jo, genau. Aber ja, die Paarung war gestern sehr, sehr komisch. Obwohl man muss wirklich sagen muss, Pacific Esports, für die ist auch einiges drin. Ne? CNET, Alorante 7, das ist also eine verrückte Kombo. Und da kann noch einiges passieren. Ich bin mir nicht so sicher über Cupid und Ninja, wie die. Die hatten auch gestern jetzt nicht so viel gezeigt. Gut, Cupid ist der IGL. Aber naja, muss man mal sehen. CNET muss auch wieder zur alten Form zurückfinden. Dann, das Ganze wurde dann gestern noch abgerundet von Ulf gegen Vitality. Ulf, wie gesagt, mit zwei Änderungen, dass er das neue Team, was sich jetzt qualifiziert hat, aus dem Ascension-Turnier auch ein All-Turkish-Team, wie das BBL Pacific auch war. Und ja, die haben gegen das neue Vitality-Roster gespielt mit Dirke Chronicle, Prophet Yumpy und eigentlich Sayonara, aber Unfake hat ihn jetzt hier ersetzt, weil Sayonara erst Anfang März volljährig wird. Und das war ein ultimativer Stomp. Also das war 13-3, 13-1. Da hat Vitality wirklich gar nichts anbrennen lassen. Dirke geht 42-16 mit einer Average ACS von 3,93. Hui, das ist schon wirklich was. Und ja, Vitality muss man auf der Rechnung haben, sowieso Favoritenteam, ne, jetzt mit dem Star-Line-Up. Sie haben letzte Saison, haben sie auch so stark angefangen und sind dann immer weiter abgerutscht. Mal gucken, wie das diesmal funktioniert. Es sieht aber noch ein bisschen besser aus als letztes Jahr, muss man jetzt auch sagen, wenn dann noch Sayonara dazukommt. GGs. Heute, die Paarung, haben wir dann noch das neue Heretics gegen Na'Vi. Team Heretics jetzt ja ohne Mini-Boo mit Comeback. Könnte auch eines der Teams werden. Mal sehen, wie Comeback da funktioniert. Hat er ja bei Gentlemates da wirklich sich empfohlen, ja, jetzt noch aufgepickt zu werden von einem anderen Team. Danach heute noch Giant X gegen Gentlemates. Und dann noch morgen Fnatic, BBL und Team Liquid Vitality. Stackte Teams, ich finde alle Teams irgendwie interessant, muss man sagen. Also alle Spieler kennen jetzt noch so neue, coole Paarungen. Kambot jetzt zu Team Heretics, Chronicle zu Vitality. Irgendwie ist in jedem Team jetzt so eine kleine Story drin, was vorher manchmal nicht so der Fall war, weil doch immer sehr viele Rookies auch reinkamen, die Szene auch braucht. Aber jetzt ist es ein guter Mix aus wirklich den jungen Wilden, was meistens die türkischen Teams sind, die beiden Ascension-Teams hier, aber auch die Veteranen, die jetzt neue Teams haben. Sehr, sehr cool. Größte Fragezeichen vielleicht noch Team Liquid, wo jetzt ja Mini-Boo hin ist. Unter der Leitung von Nuts, da findet es auch den neuen Spieler Wayne. Das muss man mal sehen, wie die sich schlagen. Neue Fnatic, neues Team Liquid, wie das vonstatten geht. Ja. Soviel erstmal zur EMEA-Region. Dann bei Americas haben wir auch schon zwei ganze Runden schon durch. Da geht es jetzt weiter am Wochenende direkt mit der mittleren Runde. Kleine Erinnerung, es ist ja das Triple Elimination Bracket. Und da treffen jetzt die Verlierer Loud, 100 Thieves, Evil Genius, Sentinels, Crew gegen Envy und Leviathan gegen Cloud9 gegeneinander an. Bei Cloud9 wird Oxy leider nicht spielen. Da gibt es eine familiäre Notsituation, deswegen Oxy nicht dabei. Cloud9 konnte erst gegen Loud gewinnen, hatte dann gegen Energy verloren. Energy nach wie vor ultra stark. Auch Kiko hat sich da sehr gut eingefunden aus der EMEA-Region. Ansonsten, Überraschung, vielleicht größte Überraschung ist Furia, die jetzt erstmal nicht auf dem Papier das stärkste Roster haben. Koala, Noob, Azin, EU, Nerf und Alim. Klingt jetzt erstmal nicht so gut, aber die haben Sentinels 2-0 besiegt. Die hatten auch Crew Esports 2-1 besiegt und finden sich jetzt in der Upper Round neben den üblichen verdächtigen G2 und NRG und dem neuen MIBA, was auch sehr, sehr stark ist. Wir hatten berichtet mit Zekken und Aspas, IGL Verno und auch noch Mesino und der deutsche Spieler Tex dabei. Das sind so die Hauptteams. Und man muss sich jetzt mal sehen, wie sich das jetzt genau formiert in der Americas-Region. Ja.
Sentinels hat irgendwie sich so ein bisschen runtergewirtschaftet vom Roster, ja. Habe ich das Gefühl. Ja. Ne? Haben sich viele starke Spieler klauen lassen, kommen jetzt also wirklich so gar nicht ins Game gegen Furia, also 13-5, 13-11 am Ende. Und ja, auch die Duelists, beide nicht funktioniert, Narrate und Redox bei Sentinels, also die müssen jetzt so ein bisschen aufpassen. Ne? Bei jedem anderen Team hätte man gesagt, okay, die fangen sich noch, aber Sentinels, die stehen immer so unter so einer Beobachtung. Ne? Also da ist der Leistungsdruck wirklich so FC Bayern-esque, glaube ich. Würde mich nicht wundern, wenn da jetzt relativ schnell reagiert wird und irgendwie noch ein Star irgendwo rausgekauft wird.
Ja, auch Caillou und Cartesia bisher nicht so wie gewünscht. Es ist aber auch hier Big Overreaction Time, ne? Also wir haben mit Sentinels einmal spielen sehen. Es sah wirklich nicht gut aus, ne? Aber ja, mal sehen. Vielleicht waren es auch einfach zwei schlechte Spiele von denen. Genau, müssen wir mal sehen. Dann bei Envy, vielleicht wundert ihr euch da sind zwei Spieler nicht mehr dabei. Also Ion, der wurde anscheinend ausgeliehen erstmal für die Saison. Und Kanzera kommt wieder ins Team. Beide noch nicht volljährig, deswegen dürfen sie auch noch nicht spielen. Dafür sind dabei Kesnet und Rossi. Kesnet von Crew, Rossi ehemals auch von C9 und auch bei Leviathan noch kurz gespielt. Naja, so sieht es erstmal aus. G2 sieht nach wie vor sehr stark aus. Und das ist so der aktuelle Stand. Vielleicht noch einmal kurz über die gepickten Agents gesprochen. Das, wie wir schon vorher gesagt haben, Waylay, Yoru ganz hoch im Kurs. Yoru braucht weiterhin noch einen Nerf. Ja, das wäre doch sehr dringend notwendig, weil es einfach nur, also es wirkt jetzt auch nicht oppressive, aber es wird doch einfach sehr viel gespielt. Ne? Und dann könnte man ja noch ein bisschen mehr Varianz schaffen dafür. Was in Amerikas häufig gespielt wird, ist Chamber. Hat ja eine 25 Pickrate. Macht immer eine sehr gute Figur. Haben wir in der Meerregion bisher noch nicht so viel gesehen. Chamber ist aber wieder so ein bisschen da. Als meistgepickter Sentinel in Amerikas. Und Sentinels generell sind irgendwie gar nicht mehr am Start. Also, was du auch schon gesagt hast, Deadlock wird nicht mehr gespielt. Killjoy hier nur 10% gespielt auf Haven halt, einmal auf Pearl und ansonsten die ganzen anderen, vielleicht noch eine Sage zu finden, ab und zu ein Cypher, aber weiß Deadlock gar keine Playtime.
Das finde ich richtig merkwürdig, weil Weiß und Deadlock kurzzeitig auch gehandelt, so als die besten Sentinels, funktionieren auch im Ranked super, ne? Wundert mich echt, dass die jetzt gar nicht gespielt werden. Kann mir vorstellen, dass es in anderen Regionen anders ist. Cypher, ja klar, also Cypher wurde auch echt wirklich tot genervt. Klar hat er noch so die Flank-Hold-Ability, aber dass jetzt ein Veto mehr Picks hat als Cypher, Deadlock und Weiß zusammen, das ist wirklich ein Schocker. Hätte ich nicht so geglaubt, wenn mir das jemand vor ein paar Monaten gesagt hätte. Aber ja, wir sind früh in der Season, da kann sich noch einiges entwickeln. Für mich als Sentinel-Liebhaber ist das aber eine traurige Entwicklung, muss ich sagen.
Ja, wir haben ja Chamber. Ist das keine Option für dich als Sentinel-Liebhaber?
Nee, man braucht ja auch noch Aim.
Mist. Ja. Irgendwas ist immer. Gut. Naja, das ist erstmal so der Überblick. Das hat gerade erst begonnen. Heute beginnen auch erst die Pacific-Region und China. Da werden wir dann noch sehr viel mehr Daten bekommen, was gerade Meta ist, wie die neue Saison gespielt hat, was man wirklich auf Breeze spielt. Da halten wir euch natürlich dann auf dem Laufenden. Außerdem die Game Changers EMEA Stage 1 startet mit der Gruppenphase am 26.01. Das ist jetzt der Montag. Es ist noch so wenig über die Paarungen bekannt. Ich habe jetzt auch gerade aktuell alles versucht zu finden für Stage 1, was da jetzt am Montag losgehen soll. Es wird überall nur gesagt, 26. Januar. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das wirklich der Fall ist, weil hier nirgendwo, weder bei Liquipedia noch bei WLA, sonst wo, konnte ich keinen zuverlässigen Link oder Informationen finden. Alle sagen nur, ja, am 26. Januar geht's irgendwie los. Das ist in 4 Tagen, oder?
Ja.
In 4 Tagen. Da könnte man jetzt ja doch schon ein paar mehr Informationen vertragen. Wir reichen das ansonsten gerne im Discord nach, sobald wir da was finden.
Aber die Rubies sind dabei, das ist die Hauptsache. Ne? Also wir haben unser Dachteam, was wir supporten können. Rubies haben es wieder geschafft, sich zu qualifizieren. Ganz, ganz wichtig für die Szene. Und alles Weitere dann beim nächsten Mal, würde ich sagen.
Jo, alles klar. Soweit erstmal zum internationalen E-Sports. Und wir kommen zum Dach-E-Sports.
Dach-E-Sports. Wer holt sich die Valorant-Krone im deutschsprachigen Raum? Von und mit Hetschinski.
Hey Leute, Hetschinski wieder hier mit den Dach-News beim Neudeutsche Valorant-Podcast. Und wie immer gilt, wenn ihr in der Dachregion komplett auf dem Laufenden bleiben wollt, dann schaut bei @valodachnews auf eurer Lieblingsplattform vorbei. Da gibt es nämlich fast täglich Videos. Und ja, wir sind dran. Letztens zwar ein bisschen Flaute, aber da kommt wieder regelmäßig was. Ich habe mich drum gekümmert. Aber legen wir mal los mit der Project V Pro Series, denn die läuft aktuell. Ich habe es mir hier einmal aufgesucht und ich will euch nur ein kurzes Update geben, weil wir viele Themen haben, die wir heute besprechen werden. Aktuell in Gruppe A, TOG ganz vorne. In der gleichen Gruppe ist auch Valorando, die sind aktuell aber mit 1-1 nur auf dem 3. Platz. Und in Gruppe B sind die Glacial Guardians und Alternate ATX Evo bisher als einzige beide Teams ungeschlagen auf den ersten beiden Plätzen. Auch in der Project V Pro Series wird in Weekly Swiss Cups gespielt. Den ersten konnten die Glacial Guardians gewinnen. Den zweiten konnte jetzt gerade erst Alternate ATX Evo für sich entscheiden. Und auch da, ich habe immer so einen besonderen Blick auf Valorando, weil die ja jetzt ein bisschen mehr machen wollen, muss man sagen, 6. bis 11. nur im zweiten Cup und im ersten Cup immerhin 2. bis 5. Also Valorando hat hier noch ein bisschen was aufzuholen, so wie es aussieht. Da schlafen die anderen Teams nicht, obwohl man da unter anderem Leosen im Spiel hat. Aber auch hier muss ich dazu sagen, wenn ich hier schon besonders anspreche, muss ich auch Kontext geben. Buch hat, glaube ich, mit Hotspot-Internet gespielt, weil er Internetausfall bei sich in der Gegend hatte. Also gestern wohl nicht die besten Bedingungen gewesen. Dann kommen wir zu den Equal Esports Queens. Und da sieht die Gruppenphase aktuell so aus, dass Focus Sakura richtig dominant unterwegs ist, Leute, in Gruppe A auf dem 1. Platz, dicht gefolgt von Zenit Orange, KitKats und Hanami. Und in Gruppe B sind die Rubies zusammen mit den Sissy State Punks Numina ganz weit oben. Interessant, dass die Sissy State Punks Numina ihre Leistung aus dem letzten Jahr so halten konnten. Denn damit habe ich nicht gerechnet. In der Offseason hat er die Small Crew gewonnen, die stehen aktuell 1-2 in ihrer Gruppe. Und auch da gibt es Weekly Cups, Leute. 3 an der Zahl. Den ersten konnten die Sissy State Punks Numina gewinnen. Die Rubies sind da ein bisschen abgekracht auf Platz 6 bis 16. Und im Weekly 2, da hat sich dann Streamerzone Indigo durchgesetzt, die man natürlich auch nicht vergessen darf. Auch letztes Jahr sehr stark gespielt. Die Rubies da auf dem 2., Numina auf dem 3., Focus auf dem 4. Also ich denke, da haben wir schon so unsere Top 4 der Project Queens sehr nah beieinander gesehen in diesem 2. Weekly. Und das 3. ist dann auch schon durch. Das hat Focus Sakura gewonnen. Streamerzone Indigo auf dem 2. Platz. Dann haben sich die Bots da mit reingeschlichen und auch Rubies wieder relativ weit oben. Für die Sissy State Punks Numina hat es dann nur für Platz 6 bis 16 gereicht im 3. Cup. Also sehr, sehr interessant. Ja, und damit müssten wir auch, also gut, wir müssen jetzt eigentlich noch warten, bis die Gruppenphase durch ist. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, weil wir haben 8 Teams pro Gruppe. Das sollten 7 Matches bedeuten. Da müssten also noch 4 Games ausstehen. Die Queens spielen ja jeden Dienstag und Donnerstag. Da könnt ihr also zweimal die Woche immer einschalten auf twitch.tv/projectvgg. Genau. So viel zu den Queens, aber da sind wir noch nicht ganz fertig, denn dazu passt natürlich, dass sich die Alternate ATX Rubies ins Game Changers Main Event gespielt haben. Richtiger Nailbiter gegen die Twisted Minds, das war ein ultra krasses Match und am Ende verdient gewonnen für Efi und Co. Und damit haben wir wieder ein Full-Dach-Roster mit der jüngsten Game-Changers-Main-Event-Spielerin ever, nämlich Celia, im Main-Event drin. Super coole Sache und das freut mich sehr und euch hoffentlich auch, denn das ist für die Dachregion natürlich immer eine super Sache, wenn wir da ein Full-Dach-Lineup in der höchsten Game-Changers-Liga Europas haben. Vielleicht ja sogar Attacks bei den Champions, aber man wird ja wohl noch träumen dürfen. Dann lasst uns ein bisschen über die Challengers Dach sprechen. Da bin ich natürlich deutlich tiefer drin und aktuell führt kein Weg an Eintracht Frankfurt vorbei. Aber die haben ein bisschen gestruggelt im dritten Weekly. In der Gruppenphase sieht es aktuell relativ klar aus. In Gruppe A sind Six GPA und Eintracht Frankfurt auf den ersten beiden Plätzen. In Gruppe B sind das Focus und CGN. Und die stehen alle 2-0. Und dementsprechend stehen die anderen Teams in ihrer Gruppe 0-2. Das heißt, da ist auch schon klar, wer kann Erster, Zweiter werden, wer wird Dritter, Vierter. Das ist für die Punkteberechnung dann schon ganz angenehm, denn der Vierte kriegt keinen, der Dritte 3, der Zweite 6 und der Erstplatzierte bekommt 9 Punkte. Und da gibt es noch was Besonderes dazu. Denn die beiden Erstplatzierten, wenn alle Games durch sind, was übrigens nach diesem Wochenende der Fall sein wird, die spielen am 1. Februar gegeneinander in einem Tiebreaker-Match und da geht es um nichts Geringeres als die Teilnahme am ersten VCT EMEA-Clash. Und da treten die besten Challengers-Teams an gegen die schwächsten VCT EMEA-Teams, nämlich die Teams, die sich nicht für die ersten Masters qualifizieren konnten. Also ein Turnier, an dem eigentlich alle Challenger-Teams teilnehmen wollen, aber immer nur das top-platzierte Team jeder Challenger-Liga zu diesem Zeitpunkt eben mitmachen kann. Da unser erster Split zu dem Zeitpunkt noch nicht durch ist, muss es halt anders entschieden werden und da hat man gesagt, die beiden Erstplatzierten der Gruppenphase, die treten gegeneinander an. Interessant, hier hätte man noch einfach sagen können, man wartet den Swiss Cup noch ab, der danach ist und dann hat man ja eigentlich ein Tabellenstanding und wer Erster in der Tabelle ist, der wird hingeschickt oder man sagt, wenn da zwei Teams punktgleich stehen, dann wird halt nochmal ein Tiebreaker-Match gespielt, aber so wissen wir schon, ein Best of Three, wo es um richtig viel gehen wird. Und das könnte stattfinden, zum Beispiel zwischen Eintracht Frankfurt und Focus, Eintracht Frankfurt und CGN, Six GPA könnte da noch mitmischen. Das sind so die vier Teams, die da aktuell drauf hoffen müssen. Und deswegen meine Watch-Empfehlung für euch, ihr solltet euch auf jeden Fall am Sonntag um 17 Uhr nichts vornehmen, Focus gegen CGN. Wer das gewinnt, ist Gruppenerster und hat dann eben die Chance auf dieses auf den EMEA-Clash. Wer verliert, hat keine Chance mehr da drauf. Also das ist eine super intensive Situation, in der sich die Teams da befinden. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Six GPA gegen Eintracht Frankfurt am Samstag um 17 Uhr. Sollte Eintracht Frankfurt da verlieren, dann werden sie nicht an diesem EMEA-Clash teilnehmen. Also super, 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 super wichtige Games um den ersten Gruppenplatz. Und ja, für Etix und Bodax Gaming sowie Ryzen und Dortmund Esports geht es halt vor allem darum, diese 3 Punkte auf dem 3. Platz noch mitzunehmen, um dann über Swiss-Punkte so weit wie möglich oben in der Tabelle zu stehen. Und das führt mich dann eben zu dieser, ja, League Points heißt es hier auf Liquipedia, da wird das nämlich alles zusammengezählt, die Weekly-Punkte plus dieses Gruppenstanding. Und kurzer Abriss, kurze Erklärung für euch, wie funktioniert das mit den Playoffs? Insgesamt 6 Teams kommen in die Playoffs. Die Top 4 aus der Tabelle, die sich zusammensetzt nach Gruppenphasenergebnis und Weekly-Ergebnis, da sind alle 8 Teams in dieser Tabelle drin. Die Top 4 sind safe in den Playoffs, wovon die ersten beiden eine Runde in den Playoffs schon weiter sind. Typisches System, wenn man 6 Teams in die Playoffs holt. Und die, wie gesagt, Platz 3 und 4 sind einfach schon safe, aber müssen die erste Runde der Playoffs spielen. Jetzt wird's interessant bei Platz 5 bis 8, denn die spielen in den Play-Ins. Und da spielt erst der 5. gegen den 6. Wer gewinnt, ist ebenfalls in den Playoffs. Der 5. Platz ist also gefüllt. Wer verliert, muss auf das andere Ergebnis warten zwischen dem 7. und 8. Platz. Ich fange erstmal andersrum an. Wer bei dem Match zwischen Platz 7 und 8 verliert, muss in die Relegation. Wer gewinnt, spielt gegen den Verlierer aus Match Platz 5 gegen Platz 6. Und wer dort dann gewinnt, der ist in den Playoffs. Wer verliert, der hat nur den Klassenerhalt, ist aber nicht in den Playoffs dabei. Und die Top 4, die fahren auf die Finals und die sind auch schon angekündigt worden, Leute. Und zwar vom 28. Februar bis zum 1. März werden die besten Challengers-Dachteams und die 2 besten Equal Esports Queens-Teams im Experion Köln gegeneinander antreten. Ticketverkauf ist bereits gestartet. Hier könnt ihr also eure Reise planen und hinkommen. Ich freue mich auf jeden Fall, euch alle zu sehen. Und falls ihr ein bisschen Rabatt auf die Tickets haben möchtet, dann schaut mal auf den Social-Media-Kanälen der Teams vorbei. Da gibt es nämlich immer Rabattcodes, mit denen ihr nochmal 10% Rabatt bekommen könnt. Aber die Tickets sind so oder so nicht gigateuer dafür, dass man da ein Wochenende richtig geil unterhalten wird. Und ich kann es nur nochmal wiederholen, Leute. Die Stimmung auf den Finals ist immer phänomenal. Also wirklich richtig, richtig geil. Und die Fankultur wird immer größer, immer besser, immer geiler. Und deswegen glaube ich, dass auch das einfach wieder ein Hexenkessel sein wird, den ihr nicht verpassen wollt. Das wollt ihr vor Ort, das wollt ihr miterleben. Glaubt mir. Gut, ich habe euch also abgeholt, was die Challengers Dach angeht. Ich möchte über ein Team noch ein bisschen genauer sprechen. Da haben wir auch bei den Valorant Dach News ein kleines Video drüber gemacht, und zwar über die Performance von Alternate Attacks bisher. Man hätte gedacht, die werden, weil sie den Core gehalten haben, richtig durchstarten. Mit This Is John kommt noch mehr Firepower rein, wobei Ziyad schon richtig gute Firepower hatte eigentlich. Aber ja, die haben richtig lange gebraucht, um jetzt herauszufinden, was funktioniert. Und tatsächlich ist diese Umstellung unfair auf Chamber. Und dann geht die Waylay von Prey zu This Is John über, und Prey kann dann wieder Flex-Duelist spielen aktuell, und das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Also der Chamber von Unfair, der kann jetzt so ein bisschen machen, was er will, und diese Freiheit scheint ihm richtig gut zu tun. Nach den katastrophalen ersten Spieltagen und Cups, die haben ja im zweiten Swiss Cup nicht ein einziges Match gewonnen, das ist crazy, haben die jetzt im dritten Swiss Cup sogar das Finale erreicht gegen Focus, waren da 9-3 vorne, und dann haben sie keine einzige Runde mit Tech auf Bind geholt und haben die Sensation dann eben nicht komplett gemacht und den Swiss Cup für sich entschieden. Focus ist da also 3-0 gegangen. Davor haben sie aber Eintracht Frankfurt in einem Best of One geschlagen, nur um noch einen Tag vorher gegen Eintracht Frankfurt eine Map in einem Best of Three zu holen während dem Gruppenphasenspieltag. Wir hatten schon super viele Wiederholungsmatches, Leute. Aber ja, die Geschichte wollte ich euch nicht vorenthalten. Schaut euch gerne das Video dazu auf den Valorant Dach News an. Link dazu findet ihr in den Shownotes, Leute. Und natürlich gibt's auch die Tickets in den Shownotes zu den Split 1 Finals. Und meine letzte Meldung ist, Alorante ist in der VCT EMEA. Das ist eigentlich so die schönste Nachricht. Der hat ja lange gekämpft, um da hinzukommen. Jetzt hat er bei Pacific die Chance bekommen, spielt da in einem Team mit Cupert und CNET. Und das war am Anfang ein Loss, aber immerhin eine Map geholt, und das gegen BBL, das ist ja das ehemalige Pacific Lineup, das aufgestiegen ist in die VCT EMEA, wo gefühlt jeder wusste, dass das passieren wird, weil die so krass sind, und da wusste eigentlich auch jeder, dass die von Anfang an dort umschießen werden, und das haben die getan. Also ich würde sagen, die waren aimtechnisch den Pacific-Spielern eine ganze Ecke voraus. Ich bin mal gespannt, wie das für BBL laufen wird gegen Teams, die sehr viel mehr Erfahrung gegen sowas haben, wie ein Fnatic zum Beispiel. Ob die da auch so überraschen werden oder so umschießen werden, dann könnten die sich relativ schnell zu einem der stärksten Teams in EMEA mausern und wahrscheinlich sogar auch mitmischen bei den Masters. Aber ich wollte eigentlich über Alorante sprechen. Der hat eine sehr, sehr gute Performance hingelegt, hat zum Beispiel auch auf der ersten Map fast 50% Headshot-Quote gehabt. Insgesamt sehr, sehr guter Auftritt von ihm, und ich bin super stolz darauf, wie Alorante sich das erste Mal da auf der Bühne gezeigt und präsentiert hat. Und bin mir auch ziemlich sicher, dass da Potenzial in dem Team ist, wenn CNET nicht anfängt weiter zu trollen. Der hat wirklich ein absolutes Scheiß-Game geliefert, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Das hat mir echt nicht gefallen, als ich das gesehen habe. Aber ja, über VCT werden Poli und so schon genug gequatscht haben. Ich habe noch ein bisschen meinen Senf dazu abgegeben. Alorante werden wir da ein bisschen genauer verfolgen. Und in diesem Sinne bin ich durch mit den Dach-News hier beim NDV-Podcast. Ihr seid nächste Woche gerne wieder dazu eingeladen, wenn wir mit dem Clutch-Mute weitermachen. Ich habe auch schon meinen Gast ready, und ich glaube, da werdet ihr euch freuen. Aber das nur als kleiner Teaser. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit den Tipps für Tryhard.
Try this.
Oh mein Gott.
Nice. Tipps.
Wow.
Für Tryhard. Insane.
Tryhard. Nice.
Tryhard.
Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um eine Wall of Breeze von Sage, der ihr auch schon vielleicht zum Opfer gefallen seid, denn als Verteidiger könnt ihr euch in der Backside einfach nur direkt an die Wall, an die eigentliche Wall, da eure Ice Wall setzen und dann geduckt durch so ein Kachelfenster gucken, was die Gegner nicht sehen, insbesondere mit einem schönen Sniper. Kann man sich da doch hinsetzen, wird nicht entdeckt und kann die Leute da einfach so abpflücken, wenn sie dann B pushen. Super stark. Muss das genervt werden, Daniel?
ja, einfach noch ein Blatt mit hinmachen, ne? Also das noch ist garantiert nicht gewollt gewesen. Die Leute haben auch schon relativ viel Fokus drauf, das muss man sagen, weil das schnell entdeckt wurde, aber abuse das nochmal, bis da jetzt das nächste Blatt vorkommt und das nicht mehr möglich ist.
Genau, schaut euch nochmal genau im Video an, wo ihr euch da hinstellen müsst und wie ihr die Wall setzt.
Nice.
So, liebe Leute, das war es für diese zwei Wochen mit Neue Deutsche Valorant. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Ganz viel Spaß mit jetzt den Kickoff-Turnieren, die wieder losgehen, auch VCT EMEA. Schaut gerne im Discord vorbei, wenn ihr da trotzdem weiter drüber sprechen wollt. Genauso auch eure Eindrücke über die neue Waffe Bandit und ob sie schon in eurer Hand angekommen ist oder ob sie sich noch fremd anfühlt. Ansonsten immer schön vorsichtig pieken und tschüss und auf Wiedersehen.
Macht's gut, tschüss.